Herzlich willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Benjamin Bröme. Benjamin ist ein ehemaliger 100-Meter-Sprinter und der Host des erfolgreichsten deutschen Leichtathletik-Podcasts Mein Athlet. Wir sprechen über das Training für die verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik sowie deren aktueller Stand in Deutschland. Benjamin gibt ebenfalls einen Rückblick auf die Leichtathletik-WM in Katar und einen Ausblick auf Olympia in Tokio. Er erzählt ebenfalls viel von den Highlights der ersten 40 Episoden seines Mein Athlet Podcast. Viel Spaß bei der Episode. Benjamin, herzlich willkommen zum Podcast.
Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass du hier bist. Es ist ein gutes halbes Jahr her, dass ich bei dir zu Gast war im Mein Athlet Podcast.
Ganz genau.
Das ist mittlerweile der erfolgreichste Leichtathletik-Podcast Deutschlands.
Ja, kann man so sagen.
Und ich denke, das sind auch die zwei Dinge, die wir gemein haben. Wir haben Begeisterung für Training und Begeisterung für das Podcasten.
Ja, ich glaube, das sind noch zwei Dinge, die man unbedingt mitbringen sollte, wenn man einen Podcast starten möchte.
Dein Leichtathletik-Podcast interviewt nahezu ausschließlich Leichtathleten und Personen wie Trainer, die mit Leichtathletik zu tun haben. Da sind mittlerweile schon über 40 Folgen draußen. Wenn jemand auf deinen Podcast jetzt klickt und sich ein paar Folgen anhört, was würdest du sagen, was sind die ersten drei Folgen, die sich jeder anhören sollte?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auf jeden Fall eine der Folgen sollte die mit Pamela Dutkiewicz sein. Das ist eine der besten deutschen 100-Meter-Hürdensprinterinnen. Und wenn man sich einfach anhört, mit was für einer Leidenschaft sie den Hürdensport betreibt, das fesselt einfach jeden. Eine weitere Folge, die ein unbedingtes Muss ist für jeden, der sich auch trainingstechnisch weiterbilden möchte, ist deine Folge beziehungsweise deine beiden Folgen. Ich habe eine Doppelfolge draus gemacht, weil sehr, sehr viel Interessantes dabei war. Und vom Kniebeugenurlaub, der immer noch sehr gut ankommt, auch zu den Tests, die für Sprinter wichtig sind, also um zu erkennen, auf was für einem Niveau bin ich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Das bekomme ich auch ein halbes Jahr später immer noch sehr, sehr viel Feedback dazu. Und die dritte Folge, die erscheint tatsächlich noch, wahrscheinlich wenn, ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, mit Deutschlands bester Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Also sie gibt auch einen tiefen Einblick in ihren Trainingsalltag und das Ganze drumherum. Und das war für mich als Podcaster super interessant und ich gehe davon aus, dass es auch für die Hörer ein absolutes Highlight sein wird.
Kugelstoßen ist auch so ein Sport, der in der Öffentlichkeit nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber gerade in meinem Bereich, dem Krafttraining, bekommt Kugelstoßen eine relativ große Aufmerksamkeit, denn die Kraftwerte von den Kugelstoßern sind beeindruckend. Da ist so eine Geschichte, die ich im Hinterkopf habe, ist Dylan Armstrong, der bei Olympia Bronze gewonnen hat und der so einer der Verfechter ist von Krafttraining ist nicht ganz so wichtig, also er macht ganz wenig Krafttraining. Okay. Das Ding ist, wenn man so ein bisschen näher fragt, ist es so, der macht 4 Monate kein Krafttraining und geht dann ins Studio und beugt 300 Kilo.
Okay, ja. Gut, ich sag mal, wenn man auf dem Niveau ist, dann kann man das Krafttraining in Anführungszeichen etwas vernachlässigen, aber das ist ja dann ein absolutes Ausnahmetalent.
Ein anderes Beispiel, ich habe vor einigen Jahren, es war 2009, in den USA Adam Nelson kennengelernt. Adam Nelson ist Olympiasieger im Kugelstoßen 2004. Und er hat auch so ein bisschen aus seinem Trainingsalltag geplaudert und dann kommt er halt so nebenbei, dass er auf der Schrägbank mit einer dicken Hantel 260 Kilo gedrückt hat und dass er vor Olympia 2004 300 Kilo für 10 Kniebeugen gemacht hat. Oder er erzählt so Geschichten wie, sie waren Pre-Olympia Training Camp 2004 mit US Track and Field und dann haben komplett alle Leichtathleten haben zum Spaß so ein bisschen Weitsprung gemacht. Stehender Weitsprung in den Sandkasten.
Ja.
Und Dwight Phillips, der 2004 auch Olympiasieger im Weitsprung wurde, hat dann im Endeffekt alle abgezogen.
Was hatte der für einen Wert?
3,10 Meter basierend auf dem, je nachdem, wie man gemessen hat. Also ich gehe davon aus, sie haben nicht vom Absprung gemessen, sondern von der Kante vom Sandkasten.
Ja.
Und sie haben nicht Zehen gemessen, sondern Ferse. Das heißt, ich würde realistisch sagen, wenn man 10 bis 10 gemessen hätte, kommt es mit Sicherheit auf irgendwo 3,50, 3,60 raus.
Ja, ich sag mal so, ab 3 Metern wird es interessant. Das sind dann wirklich gute Werte.
Und Phillips hatte 3,10 Meter und Adam Nelson hat sich das so angeschaut und dachte, er probiert auch mal.
Ja.
Und ist dann 3,12 Meter gesprungen. Hat dann quasi ohne Anlauf, also nur aus dem Stand, Dwight Phillips geschlagen. Wenn da ein paar Meter Anlauf dazugekommen wären, hätte mit Sicherheit Dwight Phillips, der da, ich glaube, 8,54 Meter gesprungen ist, 2004 und so Olympiagold gewonnen hat, ihn definitiv besiegt. Jedoch nur ohne Anlauf, quasi reine Explosivkraft, ja, ohne jegliche Elastizität, hat dann Alan Nelson kurz Dwight Phillips abgezogen.
Aber das sind auch Werte, die braucht man sowohl als Werfer, als Springer, aber auch als Sprinter, diese Explosivität. Also auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass Werfer auf den ersten 5 bis 15 Metern durchaus mit Sprintern oder mit Weitspringern mithalten können, weil es da wirklich rein um die Explosivität aus dem Block oder die Beschleunigung auf den ersten Metern geht.
Was waren so einige Trainingsgeschichten, die du in den letzten gut 40 Folgen, die du aufgenommen hast, mitbekommen hast, die du mitgenommen hast und sagst, wow, okay, das hat mich überrascht?
Was mich tatsächlich am meisten überrascht hat, ist das Trainingskonzept von einem Frankfurter Kurzsprinttrainer, David Kurell. Der ist noch relativ jung, noch keine 30. Er trainiert den deutschen Meister über die 100 Meter aus 2019, Michael Pohl, und den deutschen Meister über die auch 100 Meter aus 2018, Kevin Kranz. Und er hat zu mir gesagt, er hat die Philosophie, er sieht Sprinter als Geparden. Und hat mich gefragt, was macht ein Gepard? Der liegt den halben Tag faul in der Sonne rum und einmal am Tag explodiert er. Und er sucht für sich eher die Athleten, die gar nicht so viel Trainingseinheiten in der Woche benötigen, sondern die nach 3, 4, 5 Einheiten in der Woche einfach genug haben und das ausreichend ist, um einen Reiz zu setzen. Und er hat damit ja wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Es ist ein komplett anderer Ansatz, als den ich damals im Training verfolgt hatte. Und ja, das ist für mich einfach beeindruckend zu sehen, wie sich seine komplette Trainingsgruppe entwickelt. Also er hat die beiden deutschen Meister, aber er hat auch viele gute andere Sprinter auch im Nachwuchsbereich, die im Prinzip nach dem gleichen Schema trainieren. Und das ist für mich ein komplett anderer Ansatz, den es so bisher in Deutschland nicht so häufig gab im Sprintbereich.
Das heißt, er legt sehr viel Wert auf Qualität des Trainings, genau, relativ wenig auf Meter machen.
Genau, wenig Umfänge, hohe Intensität in den Einheiten, legt einen hohen Wert auf Technik und ist auch sehr individuell, was die Trainingsgestaltung angeht. Also Michael Pohl zum Beispiel im Kraftbereich sagt, er kann keine Kniebeuge. Er kriegt die aus irgendwelchen Gründen technisch nicht umgesetzt, nicht sauber, und macht aus diesem Grund schon seit vielen Jahren Ausfallschritte.
Okay.
Und die hatte ich im Training auch mit eingebaut, aber das war jetzt nie ein Trainingsmittel, auf was wir uns fokussiert haben. Das waren bei uns tatsächlich eher die Kniebeugen und das Kreuzheben. Und das lässt er komplett raus. Bei ihm funktioniert's, und es ist dann immer interessant zu sehen, dass dann auch solche anderen Modelle sehr erfolgreich funktionieren.
Das heißt, die technische Umsetzung funktioniert nicht. Was passt nicht? Mobilität, Tiefe? Ist er da näher drauf eingegangen?
Ich glaube, vom Rücken her fühlte er sich nicht ganz so stabil. Einfach er kann es nicht sauber ausführen und fühlt sich unwohl dabei und verzichtet deshalb seit Jahren darauf.
Macht er neben den Ausfallschritten auch olympische Gewichthebeübungen? Sind die reißen, umsetzen?
Da habe ich mich mit ihm gar nicht drüber unterhalten, aber ich gehe davon aus, dass er im Bereich der Explosivkraft da
relativ viel macht.
Ja.
Was er allgemein bei den Leichtathleten, wo ich mich immer freue, das ist eine der wenigen Sportarten, wo gerade dieses Explosivkrafttraining mit der Langhantel immer noch sehr hoch bewertet wird. Also die meisten Leichtathletikschulen, die Krafttraining machen, reisen und umsetzen.
Ja, so war es uns auch.
Was mit die zwei besten Explosivkraftübungen sind und dann auch teilweise mit sehr guten Kraftwerten.
Definitiv. Also es ist ja, und dabei beim olympischen Gewichtheben geht es meiner Meinung nach auch nicht nur um die Explosivkraft, sondern es sind ja dann auch immer wirklich gute Ganzkörperübungen. Also auf Stabilisationstraining sollte man nicht verzichten, aber ich sag mal, wenn jemand sauber reißen kann, sauber umsetzen kann, dann ist das auch immer eine sehr, sehr gute Übung für den kompletten Rumpf, für den Rücken, für im Prinzip den ganzen Körper. Auch wenn man erstmal mit niedrigem Gewicht anfängt und nur den technischen Aspekt trainiert, baut man eine unglaublich gute Stabilität auf, die in allen Bereichen der Leichtathletik extrem wichtig ist.
Du warst ja selber, bevor du Leichtathletik-Podcast gemacht hast, auch Leichtathlet. Am genau. Anfang 100, 200 Meter und dann am Ende 400 Meter.
Ganz genau. Also ich war insgesamt 11 Jahre im Leistungssport. Ich habe 2003 mit 19 angefangen. Ich bin da abends irgendwann in Wetzlar, einer Kleinstadt in Hessen, im Stadion aufgeschlagen. Ich habe gesagt, ich hätte mal Lust zu sprinten. Der Trainer sagte, okay, lauf dich erstmal 10 Minuten ein. Da ich zu dem Zeitpunkt 2 Jahre keinen Sport gemacht hatte, war ich nach diesen 10 Minuten Warmlaufen so im Eimer, dass ich wieder nach Hause gegangen bin. Die Trainingsgruppe sagte, der Typ kommt nie wieder. Ich kam dann tatsächlich wieder und das war damals im letzten A-Jugendjahr. Nach 6 Monaten konnte ich mich dann schon für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Und wenn man so schnell also einen Fortschritt erreicht, ist man natürlich angefixt. Also da ist der Ehrgeiz dann da. Und so hat sich das Ganze dann eben entwickelt. Ich hatte dann Erfolge. Ich war Siebter über die 100 Meter in Deutschland, Sechster über die 200. Meine Bestzeiten über die 100 ist eine 10,49. Über die 200 eine 21,11. Und der Wechsel auf die 400 kam dann irgendwann zustande oder der Versuch, weil ich gesagt habe, das Niveau in Deutschland im Kurzsprint ist so unglaublich stark. Also Stand 2011, Stand 2012, dass für mich extrem schwer wird, in die Nationalstaffel zu kommen mit der Zeit, die ich laufen kann. Weil zu der Zeit, Sven Knipphals war extrem stark mit 10,13, Julian Reuss, der den deutschen Rekord hält, Lukas Jakubczyk, also sind auch jetzt noch Namen, die sind extrem schnell und das ist und war eine extrem harte Konkurrenz und eine so starke Konkurrenz gab es zu dieser Zeit über die 400 Meter nicht. Das habe ich dann mit meinem Trainer gesagt habe, okay, wir versuchen den Umstieg auf die Viertelmeile, was dann aber am Ende des Tages leider nicht ganz so funktioniert hatte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann war ich 30 und musste mich entscheiden, was machst du jetzt? Und habe dann eben erstmal den Leistungssport oder die Leichtathletik hinter mir gelassen für ein paar Jahre.
Wenn ich 400 Meter Training höre, ist das Erste, an was ich denke, Qual.
Ja. Das trifft's, also das bringt's im Prinzip auf den Punkt. Also die Umfänge, die man macht, die Tempoläufe, die Laktatwerte, die man hat, das ist schon wirklich heftig. Und es gibt im Prinzip nur noch eine Sportart, die da herankommt. Das ist das Rudern, Ruderergometer oder Ruderwettkämpfe auf dem Wasser, wo man wirklich mit Laktatwerten umzugehen hat, die jenseits der 20er-Marke sind.
Was ist das Höchste, was bei dir jemals gemessen würde?
Ich glaube, ich hatte mal einen Laktatwert von 21. Das ist dann der Bereich, wo einem einfach nur noch schlecht ist. Viele übergeben sich dann. Man ist kurz vor der Bewusstlosigkeit und braucht eine halbe, dreiviertel Stunde, bis man wirklich wieder klar im Kopf ist. Also man fühlt sich dann auch wie betrunken. Und das ist dann halt der Punkt, wo der Trainer dann sagt, okay, dir geht's schlecht, ich sehe es, aber die nächste Serie steht an, muss wieder laufen. Und man muss halt wirklich bei den 400 Metern hohe Umfänge trainieren. Man braucht die Schnelligkeitsausdauer, die Härte. Also man muss im Wettkampf ja dann auch unter hohem Laktatwert auch noch laufen können. Also man muss die Technik umsetzen können. Und das trainiert man einfach, übt man im Training. Und deswegen ist es einfach brutal. Man darf sich keine Krankheitstage oder Wochen erlauben im Winter. Ich sag mal, wenn du Kurzsprint trainierst und du bist mal 3-4 Tage erkältet, so what? Das ist dann so, das macht im Kraftbereich nicht so super viel aus. Und in der Schnelligkeit, wenn du mal ein schnelles Training oder 2 schnelle Trainingseiten ausfallen lässt, das ist verkraftbar. Wenn du über die 400 Meter eine Woche im Winter krank bist, wird das für die nächste Saison schon sehr, sehr schwierig, da die Leistung abzurufen, die eigentlich geplant ist. Und deswegen sind die 400 Meter einfach eine unglaublich harte Disziplin. Ne? So eines meiner letzten Rennen, von dem erzähle ich ganz gerne, da ging es darum, das sollte eine Standortbestimmung sein am Anfang der Saison. Ich sollte, sagen wir mal, 22:0 über die ersten 200 Meter angehen. Das heißt, ich hatte eine Schonzeit von 1,5 Sekunden zu meiner Bestzeit. Grob, einfach jetzt nur mal als Beispiel. Und mein Trainer stand in der Kurve bei 200 Metern und wollte Daumen hoch oder Daumen runter geben, ob ich zu schnell oder zu langsam angehe, dass ich das so noch so ein bisschen nachsteuern kann. Und normalerweise hat man ein sehr gutes Gefühl, dass man plus, minus 1-2 Zehntel auch diese angesetzte Zeit trifft. Ich bin dann losgelaufen, es hat sich super locker angefühlt. dachte, okay, das wird ein guter Lauf und ich sehe so bei 180 Meter meinen Trainer, fixiere ihn, sehe, wie er mich anschaut, schaut runter auf seine Stoppuhr, schaut wieder mich an und lässt die Stoppuhr einfach fallen oder runter und gibt mir kein Zeichen. Und ich denke so, okay, bin ich jetzt zu schnell oder bin ich zu langsam? Warum gibt er mir kein Feedback? Nach genau 220 Metern habe ich gemerkt, warum er nichts angezeigt hat. Ich bin viel zu schnell angegangen. Nach 220 Metern kam der Mann mit dem Hammer. Ich war nach 250 Metern eigentlich schon komplett am Ende und Kurvenausgang bei 300 Metern eigentlich schon so übersäuert, dass ich Probleme hatte, meine Bahn zu erkennen. Also das ist der Bereich, wo die geraden Linien von der Zielgeraden die Linien aus der Kurve überschneiden. Und da war ich einfach schon so drüber, dass ich nicht mehr genau erkennen konnte, okay, bin ich jetzt noch in meiner Bahn oder bin ich jetzt in der anderen? Und die letzten 50 Meter war einfach nur noch Hölle, also ein purer Schmerz. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich danach im Zielbereich lag, bis ich wieder klar denken konnte. Das war...
Wie war die Zeit?
Katastrophal. Also, ich weiß nicht mehr genau. Eine 49 irgendwas. Also, absolut unter meinen Erwartungen.
Das heißt, viel Qual. So eine 400 Meter Trainingseinheit, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das aus? Wie viel lauft ihr da? Wie viel Pause gibt's?
So im Schnitt. Im Schnitt, also... Wenn ich jetzt eine Trainingseinheit rauspicke, die wir relativ häufig im Aufbautraining im Winter gemacht haben, dann sind das die 4x4x200, das heißt vier Sätze mit 200 Meter Sprints und zwischen den vier Läufen in einem Block hat man jeweils 30 Sekunden Pause und dann zum nächsten Block 4 oder 5 Minuten Serienpause. Das heißt, du läufst, sprintest 200 Meter, hast 30 Sekunden Pause und sprintest dann den nächsten. Und die 30 Sekunden Pause haben eben das Ziel, dass du mit einem höheren Laktatwert in den nächsten Lauf einsteigst und auch mit einem höheren Puls. So kannst du halt in eine relativ kurze Trainingseinheit eine recht harte Belastung reinpacken und erzielt dadurch einen deutlich größeren Effekt, als wenn du viel Umfang machst und nicht so eine hohe Belastung. Und jeder kann das ja mal ausprobieren, was es heißt, nach 30 Sekunden in den nächsten Lauf einzusteigen. Das ist so eine Einheit, die kann man fast eigentlich nur in der Gruppe machen. Jeder macht den weiteren Lauf Tempo und man muss sich gegenseitig motivieren, dass man sowas durchziehen kann. Also das ist, wenn man so ein Training durchgezogen hat, da braucht man dann auch erstmal eine Weile, um wieder ja klar denken zu können. Das ist so eine typische Einheit für den Winter.
Wie lange geht so eine Einheit mit Aufwärmen?
Aufwärmen würde ich sagen 45 Minuten, erstmal ein lockeres Einlaufen. Ein paar Runden, also das war dann gar nicht so viel, 3, 4, 5 Runden auf dem Platz, dabei kann man sich auch unterhalten. Dann 20 Minuten tatsächlich Gymnastik, also viel Dehnübungen. Ich habe immer sehr, sehr viel Stretching auch vor den Läufen gemacht, weil ich einfach einen extrem hohen Muskeltonus habe und mir tut das gut, auch schon vor solchen Einheiten da viel Dehnübungen zu machen, auch Partnerübungen. Dann 15 bis 20 Minuten Sprintkoordination, also Sprint-ABC, Anfersen, Kniehub und verschiedene Spezialübungen, die es dann noch in der Leichtathletik gibt. Und dann ging es eben immer mit der eigentlichen Einheit los und dann danach eben nochmal, wenn man wieder stehen konnte, ein lockeres Auslaufen und dann auch nochmal Gymnastik. Also so eine Einheit, ja, 1,5, 2 Stunden waren es immer. Also der Bereich, in dem die Belastung ist, der hat nicht besonders lange gedauert, 30 Sekunden Pause, die gehen weg wie nichts. Die Läufe pro Lauf sind auch nur um die 30 Sekunden. Da geht die Belastungszeit recht schnell rum, nur das davor und das danach kostet halt so ein bisschen Zeit.
Wie viele Einheiten die Woche?
Zwischen 9 und 17 Einheiten in der Woche. Also
nichts mit zweimal die Woche zum Sport gehen.
Nee, also ich habe mal mit einmal oder zweimal die Woche angefangen tatsächlich im ersten Jahr, aber das baut sich dann über die Jahre auf dieses Niveau auf, wobei man sagen muss, 17 Einheiten in der Woche, das ist dann halt wirklich der Peak im Trainingslager, das macht man dann auch nur eine Woche und die Woche danach ist eine Entlastungswoche, in der man dann wirklich nur fast nur lockere Sachen macht und da zählt dann auch, wenn man dreimal am Tag trainiert, also morgens macht man einen lockeren Dauerlauf, um die Beine aufzulockern und abends, weiß ich nicht, geht man vielleicht noch mal kurz irgendwie ins Becken schwimmt, ein paar Runden oder sowas, dass man halt, auch selbst wenn man drei Einheiten macht, eine davon wirklich eine belastende Einheit ist und die anderen beiden eher zur Vorbereitung und zur Nachbereitung.
Ein bisschen Bewegung drumherum.
Genau.
Das heißt, wahrscheinlich mehr Training, als die meisten vermuten würden hinter Leichtathletik.
Ja, auch gerade auch für Sprinter, also für Langsprinter dann. Also gut, Michael Pohl, der deutsche Meister aus 2019, über den ich vorhin schon gesprochen hatte, nennt sich den schnellsten Hobbyathleten Deutschlands. Und bisher hat er tatsächlich nur viermal die Woche trainiert. Also einfach, weil es aufgrund seines Studiums, Job, technisch zeitlich nicht mehr hinbekommt. Und jetzt ist er auf 5 Einheiten in der Woche hochgegangen, aber er ist auch wirklich ein reiner 100-Meter-Sprinter. Also da geht es auch nicht um Schnelligkeitsausdauer, sondern sprintet die 60 Meter und die 100 Meter. Und für die 200 fehlt dann auch schon einfach die Ausdauer. Aber ich sag mal, wenn man 200 und dann tatsächlich 400-Meter-Sprinter sein möchte, dann muss es von den Umfängen meiner Meinung nach dann nochmal deutlich nach oben gehen.
Mehr sein, ja. Das Wenigste, von dem ich je gehört habe, war Greg Rutherford, der in London Olympia Gold gewonnen hat. Ich habe 2012 ein Seminar besucht und dort einen Physiotherapeuten der Seattle Seahawks, den Super Bowl-Gewinner in der NFL, kennengelernt, Jerry Remogeda, der vor London Olympia 2 Jahre in England gelebt hat und gearbeitet hat. Und er hat im Endeffekt erzählt, dass Jerry Remogeda in der Vergangenheit war immer das Problem, wenn er hochvolumige Phasen hatte, ist er krank geworden. Es gibt ja so diesen einen Typus des Athleten, der erste Übertrainingssymptom, das kommt, ist eine Erkältung.
Ja.
Und sie haben bei ihm das Training so runtergefahren, dass er 3-mal die Woche 2 Stunden Training gemacht hat. Mit allem drum und dran. Und was dann am Ende in seine erfolgreichste Saison geführt hat, was Goldmedaille war bei den Olympischen Spielen in London.
Das ist Wahnsinn.
Also es 3-mal die Woche.
Es geht über bestimmte Distanzen tatsächlich auch mit wirklich wenig Einheiten. Und auch zu dem Punkt, was ich gelesen hatte, da ging in der Studie ging es darum, wie lange braucht der Körper tatsächlich, um sich von extremen Belastungen zu erholen? Und da hat man den Cortisolwert, glaube ich, bei bestimmten 100-Meter-Sprintern getestet, nachdem die Bestzeiten gelaufen sind. Und da hat das nicht nur mehrere Tage, sondern wirklich mehrere Wochen gedauert, bis sich diese Werte wieder in einem Normalbereich stabilisiert haben. Und der Athlet hat sich schon viel, viel früher fit gefühlt, aber die Werte haben eine ganz andere Sprache gesprochen. Und das ist dann halt auch die Frage, wo setzt man dann an, um tatsächlich dann den richtigen Trainings- oder den bestmöglichen Trainingseffekt zu bekommen und nicht ins Übertraining zu gelangen. Weil das gerade über die 100 und über die 60, man muss spritzig sein, also man muss absolut erholt sein, um wirklich schnell zu laufen. Und wenn man da zu früh eine Belastung wieder einsetzt, ist man ganz schnell im Übertraining und wird am Ende des Tages einfach nur langsamer und kann keine Maximalgeschwindigkeiten, keine Beschleunigungswerte aufbauen. Da fand ich super interessant. Also das ist da wirklich über mehrere Wochen.
Ähnliches habe ich schon gelesen und gehört. Das Interessante da ist diese subjektive Bewertung der Erholung. Die meisten sagen, okay, ich fühle mich jetzt wieder gut, also Vollgas-Training. Die meisten Trainer würden das auch sagen, okay, er fühlt sich gut, also Vollgas. Und wenn der Körper aber dann noch nicht erholt ist, dann hast du eben diese Abwärtsspirale, dass die Ermüdung sich aufbaut und dann quasi so Fatigue Masks Fitness, du schlechter und langsamer wirst, obwohl du eigentlich ausreichend trainierst, sogar so trainierst, dass das Training kontraproduktiv wird. Gerade im Bereich Leichtathletik,
ja.
Es ist weniger, aber in Teamsportarten, dieses Thema Kondition, die Fähigkeit, Leistung zu wiederholen, da ist einer der Punkte, die ich immer gerade bei Athleten mache, ist, es gibt 2 Zustände, in denen deine Kondition schlecht ist. Immer du hast zu viel trainiert oder hast zu wenig trainiert. Und in 99% der Fällen ist es, du hast zu wenig trainiert. Die meisten haben schlechte Konditionen, weil sie zu wenig trainiert haben. Es gibt aber diesen 1% der Fälle, die tatsächlich eine schlechte Kondition haben, weil sie einfach viel zu viel gemacht haben. Jeder, der schon mal sehr viel trainiert hat, kennt das wahrscheinlich irgendwo her. Du läufst Treppen hoch und du denkst dir, eigentlich bin ich gerade voll im Training und hier Treppen hochlaufen strengt mich gerade richtig an. Was ist los?
Ja.
Du bist dekonditioniert, das ist eine schlechte Kondition, weil du zu viel trainiert hast.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, weil es ist nicht nur das Gefühl, okay, ich fühle mich schon wieder fit, sondern es ist auch irgendwo, so war es zumindest bei mir, ein Stück weit der eigene Ehrgeiz. Okay, ich bin, habe jetzt ein bestimmtes Niveau und ich möchte aber mich noch verbessern. Das heißt, ich muss auch mehr trainieren. Das ist, glaube ich, auch so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen, kein ungeschriebenes Gesetz, aber das, man hat so das Gefühl über Jahre entwickelt, okay, ich bin jetzt besser geworden und ich möchte noch besser werden, da packe ich einfach noch mal eine weitere Trainingseinheit drauf und ich kann kein Training ausfallen lassen, das geht nicht. Also das würde ja Schwäche zeigen oder den Trainingsplan ja einfach kaputt machen. Und ich glaube, dass es bei vielen, die in diesem 1% des Übertrainings sind, auch ein Grund dafür ist. Ja.
100%. Ich hatte vor einigen Wochen eine Folge im Podcast mit dem Titel die Illusion des harten Trainings, was im Endeffekt auch der Punkt ist, gerade auf hohem Niveau, dass mehr und härteres Training einen weiterbringt, ist in wenigen Fällen der Fall.
Ja.
Klar, belastendes Training ist notwendig, Fortschritt befindet sich immer außerhalb der Komfortzone. Wenn du mal bis in die 100 Meter rennst mit 13 Sekunden, kannst du nicht erwarten, dass du deine Bestzeit verbessert auch von 12
auf ja.
L5 oder dergleichen. Es muss außerhalb der Komfortzone sein, jedoch konstant zu hart zu trainieren, ist vor allem auf hohem Niveau nicht der Weg zum Erfolg.
Ja, würde ich genauso sagen.
Und gerade in der Leichtathletik, das Thema Technik, das ist eine der Dinge, die mich auch immer wieder faszinieren. Der Fokus auf Technik, auf Sprungtechnik, auf Sprinttechnik ist ein extrem hoher.
Ja.
Weil es ist, dadurch, dass die Kräfte so hoch sind, einfach nur mehr Kräfte generieren, indem du stärker wirst, funktioniert an einem gewissen Niveau nicht mehr, sondern du musst einfach deine Sprinttechnik verbessern, Sprungtechnik verbessern, um dann noch schneller zu werden. In den gut 40 Folgen, die du jetzt aufgenommen hast von deinem Podcast, was waren da so einige der Punkte, die du, was das Techniktraining angeht, mitgenommen hast?
Was ich da extrem interessant fand, es kommt immer mehr Technik in die Leichtathletik auch rein, also Videoauswertung. Dartfish ist zum Beispiel eine Software, mit der man Bewegungsabläufe, Winkel und verschiedene Sachen darstellen kann, Kraftplatten, Lichtschranken, aber auch 3D-Kameras, die im Prinzip Bilder komplett im Raum darstellen können. Bei den Stabhochspringern ist das ein Thema. Das kommt immer mehr. Was aber viele der Top-Athleten sagen, das Wichtigste ist das Auge des Trainers. Also es machen alle eine Auswertung zu bestimmten Zeiten an den Olympiastützpunkten, aber das Feedback des Trainers in der Einheit ist immer noch das Wichtigste. Das fand ich super interessant und es scheint immer noch ja viel zwischen ja einfach der Kommunikation zwischen Trainer und Athlet in der akuten Situation zu sein. Aber nochmal zurück zu den technischen Hilfsmitteln, die häufig genutzt werden. Da hatte ich ein Interview mit Andreas Behm. Das ist ein Frankfurter Bub, sage ich jetzt mal. Der ist in Frankfurt geboren, lebt aber seit vielen Jahren in den USA. Der ist in Deutschland und auch in der deutschen Leichtathletik-Szene fast unbekannt, obwohl er Aries Merritt zum einen zum Weltrekord über die 110 Meter Hürden geführt hat und zum Olympiasieg. Das ist einer der besten Hürden- und Kurzsprinttrainer der Welt. Er trainiert in Phoenix, Arizona bei Altis und er hat mir so einen kleinen Einblick in seinen Trainingsalltag gewährt und sie nutzen im Training ab jetzt, seit dieser Saison auch GPS-Tracker, um festzustellen, wie sind die, wie kann man das am besten beschreiben, die Belastungen innerhalb einer Trainingseinheit, also wie viel Prozent der Läufe waren im Geschwindigkeitsbereich X, also in der hohen Belastungszone, in der niedrigen Belastungszone, in der mittleren Belastungszone, um das dann eben anzupassen, um eben auch nicht in Übertraining oder in Untertraining zu kommen. Und er hat auch darüber gesprochen, dass für ihn es auch bei den Hürden wichtig wäre, in den Zwischenräumen zwischen Hürde 3 und 4 mehr Daten zu erlangen, um zu sehen, okay, im mittleren Bereich des Rennens hat er einen Schwachpunkt oder im ersten Bereich, da versucht er auch noch mehr Daten zu erlangen, als er in den Jahren zuvor erlangen konnte, um das Training dann auch noch individueller an die verschiedenen Schwächen oder Stärken anzupassen. Also die Leichtathletik ist meiner Meinung nach eine Sportart, in der man solche Daten sehr, sehr gut nutzen kann. Weil, wie du schon gesagt hast, es bringt irgendwann nichts mehr, noch mehr Kraft aufzubauen, sondern die Kraft, die man hat, die muss man ökonomisch nutzen und effektiv einsetzen. Und wenn man dann erkennt, okay, der Winkel im Startblock ist nicht ideal oder die Haltung über einer Hürde könnte man noch verbessern oder der Abwurfwinkel beim Kugelstoßen oder beim Speerwurf, der ist noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und wenn man das sehr leicht anhand verschiedener Softwarelösungen darstellen kann, ist das, glaube ich, für jeden Athleten, jeden Trainer ein wichtiger Bereich.
Das heißt, das Thema Technologie siehst du als eine der Innovationsquellen im Training in den nächsten Jahren?
Würde ich schon sagen. Also auch wenn viele Athleten auch noch auf das Auge des Trainers schwören, was auch in der akuten Situation mit Sicherheit richtig ist, wenn man langfristigen Blick auf die Saison oder auf eine Vorbereitung schaut, glaube ich, kann man über Softwarelösungen und über technische Gadgets sehr, sehr viel noch rausholen. Definitiv.
Das Thema Altis, diese Trainingsgruppe in Arizona, finde ich ein ganz interessantes. Ich war 2015 auch dort, habe auch dort Andreas kennengelernt. Und wie du sagst, in Deutschland ist er sehr unbekannt.
Ja.
Ich habe damals schon mit Leichtathleten zu tun gehabt. Ich bin dort hingefahren und war ganz überrascht, dass da ein deutscher Trainer ist. Also ich war auch dort und war dann so, wir haben auch einen Deutschen hier, und habe ich mit ihm unterhalten. Ich war dann so, okay. Hürden. Damals waren es 120 Athleten auf allerhöchstem Niveau, was damals 2015, soweit ich weiß, ist immer noch sehr ähnlich, quasi die größte Trainingsgruppe der Welt war, mit dem mit Abstand höchsten Durchschnittslevel.
Ja, er hat Sprinter, die unter 10 Sekunden die 100 Meter laufen, unter 20 Sekunden die 200. Und irgendwann möchte ich auch mal nach Phoenix und mir das Ganze persönlich anschauen. Ich finde das super spannend. Er macht ja auch, oder dort werden ja auch sehr, sehr viele Seminare angeboten, Weiterbildungsmöglichkeiten für Trainer, aber auch für Athleten. Und das möchte ich halt auch einfach mal live miterleben.
Gerade im Bereich der Leichtathletik. Arizona ist natürlich, ich denke, einer der größten Vorteile von der Trainingsgruppe dort ist das Klima.
Ja.
Du hast im Endeffekt da Sommer, das ganze Jahr, im Sommer, im August ist es warm und im Dezember ist es warm.
Ja.
Also so von Januar bis Dezember, aufwärmen ist nicht wie in Deutschland, wo du dick eingepackt erstmal im Winter eine Dreiviertelstunde dich warm machen musst, dass du einigermaßen warm wirst, sondern dort ist halt so, es ist halt warm.
Ja, und das Problem ist ja im Winter nicht das Warmmachen. Es kostet dann halt ein bisschen mehr Zeit. Das eigentliche Problem ist, dass man nicht auskühlt zwischen den Läufen, weil gerade wenn man schnellere, intensive Läufe machen möchte, dann muss dementsprechend die Pause angepasst werden. Also wenn wir im Frühsommer, kurz vor der Saison, submaximale Läufe gemacht haben, sprich 150 Meter auf dem Geschwindigkeitslevel von 98%, 99%, hatten wir zwischen den Läufen bis zu 25 Minuten Pause. Wenn ich bei 0 Grad 25 Minuten irgendwo in einem Stadion rumstehe, dann bin ich wieder ausgekühlt. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist eben auch ein großer Vorteil, wenn man in so einer Region trainieren kann.
Ich bin gerade letzte Woche zurückgekommen, ein Seminar in der Domrep gegeben. Und einer der Teilnehmer des Seminars war ein 110 Meter Hürdensprinter aus Texas. Ich habe auch mit ihm unterhalten, wie gerade Training läuft. Und er war so, zurzeit ist ein bisschen weniger Training, denn er muss Indoor trainieren. Ich gemeint, das ist Texas. Warum Indoor trainieren? Er hat gemeint, so 2-3 Monate im Jahr trainiert er drin, weil wenn es weniger als 20 Grad hat, ist draußen Training ihm zu gefährlich.
Der sollte mal einen Winter in Europa trainieren. Nee, aber das ist ein guter Punkt. Das ist tatsächlich so. Ich habe mich bei Wettkämpfen auch immer am besten gefühlt, wenn es über 30 Grad warm war. Und selbst dann habe ich die lange Zeit auch immer erst 1-2 Minuten vor dem Start ausgezogen. Also man, gerade als Kurzsprinter lebt man auch von der Wärme. Die Muskulatur, die Gelenke, die Sehnen, das ist spürbar geschmeidiger, als wenn man bei 15, 16, 17 Grad sprinten soll. Das ist definitiv so. Also kann ich gut nachvollziehen, dass er da in die Halle geht, gerade wenn er das nicht gewohnt ist.
Was mit Sicherheit auch einer der Vorteile ist von den ganzen karibischen Sprintern. Bei denen ist es im Endeffekt auch, wenn es kalt ist, ist 28 Grad, wenn es warm ist, ist 34.
Ja. Definitiv. Und ich denke auch, dass einfach in vielen Ländern in der Karibik, nehmen wir jetzt mal Jamaika, das Sprinten Volkssport ist wie hier das Fußballspielen und man über die Masse einfach auch mehr Talente heranziehen kann.
Definitiv. Was in meiner Sicht auch immer noch einer der unterschätzten Faktoren in allen Sportarten ist. Der Klassiker ist, ich hatte das Gespräch schon mit Sprintern, wie viel 100-Meter-Sprinter in Deutschland zwischen 18 und 40 machen 100-Meter-Sprint auf hohem Niveau? Was sagst du?
Was ist für dich hohes Niveau?
Deutsche Meisterschaft.
Das ist eine gute Frage.
20 bis 30?
Ich hätte jetzt 50 gesagt. Die, ja.
Sagen wir 50.
Ja.
Zwischen 18 und 22. Wie viele 100-Meter-Sprinter machen 100-Meter-Sprint auf hohem Niveau in den USA?
Wir haben um die
1-2 Nullen dranhängen.
Exakt. Wir haben um die 600 Universitäten. Im Endeffekt, jede Universität hat ein Track-and-Field-Programm. In jeder Uni gibt es 4 Jahrgänge.
Und in jedem der 4 Jahrgänge gibt es eine Handvoll 100-Meter-Sprinter. Das heißt, wenn du sagst, wir haben 600 Unis und wir gehen mal ganz defensiv davon aus, es gibt 10 100-Meter-Sprinter pro Uni.
Ja.
Dann sind wir schon bei 6.000 100-Meter-Sprinter, die auf hohem Niveau 100-Meter-Sprint betreiben zwischen 18 und 22. Nicht zwischen 18 und 40 wie in Deutschland, sondern zwischen 18 und 22. Und dann ist es aus meiner Sicht ein statistisch nur logisch, dass das Niveau bei einer US-College-Meisterschaft nahezu das gleiche Niveau ist wie bei einer Weltmeisterschaft oder bei einem Olympia.
Ja.
Und das ist auch der Fall. Also, dass du da irgendwas gewinnst, musst du deutlich unter 10 Sekunden rennen. Ansonsten
definitiv
hast du keine Chance. Allein nur der Beispiel 50 Deutsche versus 6.000.
Das ist Wahnsinn. Klar, es gibt immer noch mal auch einen Unterschied in der Bevölkerungsanzahl zwischen Deutschland und den USA, aber der liegt nicht um diesen Faktor größer als die Sprinter, die es dort gibt. Ja, das ist ein Punkt. Und bei mir war es ja auch so, dass ich früher bis zur B-Jugend Fußball gespielt habe und dann irgendwann aus freien Stücken gesagt habe, okay, ich probiere das mal mit dem Sprinten aus. Also man hat auch beim Fußballspielen schon gesehen, dass ich ein Talent für die 100 Meter, aber nicht für den Ballsport habe. Und da war es dann aber nicht so, dass dann irgendein Trainer oder so auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hier, probier es doch mal damit, da könntest du erfolgreicher sein. Und ich glaube, da gehen in Deutschland sehr, sehr viele Talente in anderen Sportarten unter, die dann vielleicht im Fußball, Handball, Basketball, im Tennis mittelmäßig gut sind, in der Leichtathletik aber eventuell in die deutsche Spitze kommen können.
Ja, gerade in Deutschland medial, Leichtathletik ist sicherlich unterrepräsentiert. Mittlerweile gibt es ja zwischen Weltmeisterschaften und Olympia da einen Podcast. Aber darüber hinaus passiert leider nicht sonderlich viel. Und auch, was ich schade finde, viele Leichtathleten haben keine Plattform. Wer sich für Leichtathletik interessiert, um da ein bisschen näheren Einblick zu haben, klar gibt es Instagram. Aber wer sich für Leichtathletik, Training und so weiter interessiert, da gibt es relativ wenig.
Das ist ein Punkt. Also, und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte diesen Leichtathletik-Podcast machen. Also damals, als ich selbst noch Athlet war, hat mich das auch immer so ein bisschen gestört, dass die Leichtathletik wenn es mal Berichterstattung gab, auf 3 Themenbereiche reduziert wurde. Der erste war die Problematik des Dopings in der internationalen Leichtathletik. Dann Korruption in großen Verbänden und häufig musste man dann auch lesen, die Leichtathletik ist tot. Und ich sag mal, wenn man einen Sport mit Leidenschaft betreibt, schmerzt das immer ein bisschen, wenn man liest, der Sport, den man da macht, sei tot. Finde ich auch schwierig zu argumentieren, wenn es über 800.000 Mitglieder gibt. Also der Deutsche Leichtathletikverband ist der 5. Sportverband in Deutschland, der 3. Leichtathletikverband der Welt. Und bei den Top-Ereignissen EM, WM, Olympischen Spielen schauen mehrere Millionen Leute live sich die Wettkämpfe an. Deswegen finde ich das dann immer schwierig zu sagen, der Sport findet kein Interesse mehr. Und zu den Höhepunkten gibt es eine Berichterstattung, aber darüber hinaus dann außer diesen 3 Themen ab und zu mal gibt es nichts. Und das fand ich eben schade. Aber zu der Zeit als Athlet hatte man das nicht in der Hand. Was sollte ich jetzt daran machen? Ich konnte ja damals zumindest noch keinen Podcast oder irgendwas Ähnliches aufziehen. Und Ich war lange Jahre Podcast-Hörer und habe auch immer wieder mal nach dem Themenbereich Leichtathletik gesucht. Da gab es nie etwas. Und irgendwann bin ich dann eben auf die Idee gekommen, okay, du kennst noch relativ viele sehr, sehr erfolgreiche Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, kennst dich auch so ein bisschen mit der Technik aus, hast wirklich Lust darauf, frag doch einfach mal Gesa Krause, ob sie nicht Lust hat, mit dir eine Folge aufzunehmen. Und so war es dann tatsächlich auch. Also ich habe dann alles vorbereitet für den Podcast, habe 3, 4, 5 Athleten angeschrieben, die haben mir glücklicherweise alle zugesagt. Und so ist das Ganze dann eben auch entstanden. Und ich merke auch, dass das Interesse an der Leichtathletik nicht nur zu diesen Höhepunkten der Leichtathletik da ist, sondern auch darüber hinaus. Also der Podcast wächst von Woche zu Woche. Ich bekomme super viel, super spannendes und schönes Feedback. Und es macht unglaublich viel Spaß, weil ich auch sehr, sehr viel von den Athleten, den Trainern und den anderen Gästen lerne.
Gesa war dein allererster?
Gesa war in Folge 4. Mein erster Gast war Kamge Gaber, einer der besten deutschen 400-Meter-Sprinter. Der ist mittlerweile im Sportlerruhestand. Der war bei 3 Olympischen Spielen mehrfacher deutscher Meister. Ist eine 45er Zeit über die 400 Meter gelaufen, unter 21 Sekunden über die 200. Also super schnell, 2,2 Meter groß, super sympathisch. Das ist und
riesig für einen Sprinter.
Ja, also ist auch der größte Sprinter, den ich so jemals getroffen habe, würde ich sagen. Der ist da schon immer rausgestochen. Ich sag mal, über die 400 Meter kann es dann auch schon wieder zum Vorteil werden. Also da funktioniert das. Bei den 100 ist es schwierig wegen den Winkeln, der Beschleunigung. Aber ich sag mal, wenn du bei 400 Meter irgendwann einen langen Schritt aufgebaut hast, dann ist das zumindest kein Nachteil. Und er war eben der erste Gast und der zweite Gast müsste jetzt, nach 40 Folgen habe ich die Reihenfolge nicht mehr ganz drin, sollte Katharina Steinruck gewesen sein, ist eine der besten deutschen Marathonläuferinnen, die eben Einblick in ihr Training geben konnte mit über 200 Kilometern die Woche an Laufkilometern, absolut beeindruckend.
200 Kilometer, ja. Das ist ein neuer Rekord. So im Bereich 150 ist das meiste von dem, was ich bisher gehört habe. Aber ich bin jetzt auch nicht gerade der Marathon-Training-Spezialist. Aber 200 Kilometer die Woche.
Ja, ich glaube 210 sowas, glaube ich, zu Spitzenzeiten.
30 am Tag.
Ja. Also für mich als Kurzsprinter absolut unglaublich. Aber die Marathonläufer, die machen zum Teil unglaubliche Kilometer. Das ist beeindruckend. Also sie war in der zweiten Folge dann Georg Fleischhauer, einer der besten deutschen 400-Meter-Hürdensprinter, der ist mittlerweile zum Bobsport umgestiegen. Der hat aus dem Nähkästchen geplaudert im Bereich des Hürdensprints und dann eben in der vierten Folge hatte ich eben dann Gesa zu Gast, die dann eben auch, ich glaube, auch 150, 160 Kilometer in der Woche macht als 3000 Meter Hindernisläuferin, also auch wahnsinnige Umfänge.
Das sind viele Kilometer in den Beinen.
Ja, und dann auch die Peaks sind dann tatsächlich in den Trainingslagern und die sind häufig in Kenia, in Eton, auf 2.500 Metern, wo dann eben auch der Sauerstoff ja nicht mehr ganz so, Sauerstoffanteil nicht mehr ganz so hoch ist wie jetzt hier auf 0 oder auf 100 Metern und das ist einfach beeindruckend.
Verrückt. Wenn du so zurückdenkst an die letzten 40 Folgen, was sind so deine Top 3 Momente, Top 3 Stories aus den ganzen Folgen?
Ein Moment, in dem ich im Interview sprachlos war, da habe ich eine Weitspringerin interviewt, Maryse Lusulu. Sie ist noch im Juniorenbereich oder war zu der Zeit noch im U23-Bereich. Sie hat im Krafttraining vor 2 Jahren eine sehr, sehr schwere Knieverletzung sich zugezogen. Also sie war in einem Gerät im Prinzip eingespannt. Da war der Unterschenkel und der Oberschenkel fixiert und sie musste gegen einen Widerstand das Bein bewegen. Und da wurde bei der Einstellung irgendwas falsch eingestellt, sodass das Knie über den 0-Grad-Winkel nach oben gestreckt wurde. Also es wurde nicht nach unten durchgestreckt, sondern nach oben in den negativen Bereich. Das heißt, es ist wirklich alles in diesem Knie kaputt gegangen. Alle Bänder waren gerissen, Knorpelschaden, es war wirklich komplett zerstört. Und die Ärzte haben zu ihr damals gesagt, sie wissen nicht, ob sie überhaupt nochmal normal gehen können wird aufgrund der Verletzung. Und sie muss natürlich operiert werden, Reha und alles. Und dann habe ich sie im Laufe des Interviews eben gefragt, hast du dich denn auch mal damit auseinandergesetzt, wie es denn sein wird, ohne Sport normales Leben zu führen? Oder was wäre dein Plan gewesen, wenn du aus dem Sport ausgestiegen wärst? Was hättest du dann gemacht? Und sie hat dann wirklich mit absoluter Überzeugung zu mir gesagt, ich habe daran keine Sekunde gedacht, für mich gab es diese Option nicht. Für mich stand nur fest, ich wollte wieder springen, so schnell wie möglich, so früh wie möglich. Und die Option, mit dem Sport aufzuhören, die gab es für mich nicht. Auch wenn die Ärzte gesagt haben, wir wissen nicht, ob du normal gehen können wirst, auch wenn auch aus ihrem Umfeld zum Teil die Leute unsicher waren, ob sie tatsächlich in den Leistungssport zurückkommen wird. Und sie hat es mit so einer Überzeugung gesagt, dass hat mich einfach beeindruckt. Das hat mich weggehauen und ich saß da und ich war für einen Moment einfach sprachlos. Und bei ihr war es tatsächlich so, sie konnte im letzten Jahr ihr Comeback feiern. Sie ist nicht nur das erste Mal wieder gesprungen, sie ist sogar zweite der Militärweltmeisterschaften geworden, hat schon wieder unglaublich gute Weiten in die Grube gebracht und ist auf dem besten Weg, eine neue Bestweite zu erzielen. Also es ist vom Mindset her absolut beeindruckend, habe ich davor noch nie erlebt sowas und das ist mein absoluter Top-Moment des Podcasts bisher gewesen. Und Moment Nummer 2 und Moment Nummer 3 muss ich kurz nachdenken.
Was war trainingstechnisch so das, wo jemand erzählt hat von seinem Training, wo du dann dachtest, okay, wow. Bei mir waren es mit Sicherheit die 210 Kilometer, die du gerade erwähnt hast, die Woche.
Ja, das war auch für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, wie schafft man das? Wie schafft der Körper das? Und gerade aus der Sicht eines Kurzsprinters sind das Zahlen. Also wenn ich 200 Kilometer im Jahr als Kurzsprinter zurückgelegt habe in Turnschuhen, wäre das wahrscheinlich viel gewesen. Und das machen die in der Woche. Das war so eines der absoluten Highlights aus der Trainingssicht. Und muss ich kurz nachdenken, es waren mittlerweile wirklich viele, viele Folgen. Ich habe in jeder Folge ja die Frage, was war dein bisher schönster Wettkampf? Also nicht der erfolgreichste, sondern an dem die schönsten Emotionen dran hängen. Und da ist mein absolutes Highlight die Folge mit der 100-Meter-Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz. Sie hat von den Weltmeisterschaften 2017 in London erzählt. Da konnte sie die Bronzemedaille erringen. Also sie hat vor diesem Lauf nicht damit gerechnet, dass sie da eine Medaille holt und war einfach überwältigt, als sie ihren Namen auf der Anzeigetafel gelesen hat. Und es war völlig außer sich. Und dann hat sie aber erzählt, sie ist dann nachts nochmal in das Stadion gegangen. Und sie hat gesagt, diese Stille, die dann auf einmal in diesem eigentlichen Hexenkessel vorhanden war, die hat sie aufgesogen und die trägt sie heute noch in sich. Und sie hat es einfach so schön dargestellt. Also da war nicht nur sie in dem Moment, sondern auch ich als Zuhörer. Es war einfach beeindruckend, wie sie das geschildert hat. Und ich glaube, man konnte sehr gut nachvollziehen, wie wichtig dieser Moment in dem stillen Stadion für sie tatsächlich war und auch noch ist. Also das war wettkampftechnisch für mich der schönste Augenblick.
Cool. Wenn wir über Leichtathletik-Weltmeisterschaft sprechen, jetzt vor einigen Monaten hat die Weltmeisterschaft in der Wüste stattgefunden. In Katar, was ja eine besondere, noch nie so dagewesene Weltmeisterschaft war, was das Wetter angeht.
Genau.
War September, Oktober?
Oktober, November, ich glaube Oktober oder November, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich denke Ende Oktober, genau. Also in Doha, das Stadion war klimatisiert.
Auf
24 Grad. Und die Ausdauerwettkämpfe, also Marathonläufe und die Gehwettkämpfe haben mitten in der Nacht stattgefunden. Ich glaube 0 Uhr, 23 Uhr, sowas um diese Zeit. Und selbst da war es noch extrem heiß. Und diesbezüglich habe ich mich mit dem besten deutschen Geher Christopher Linke unterhalten, der dort den vierten Platz erringen konnte im Gehen. Und ich habe ihn gefragt, wie hast du dich denn im Vorfeld auf diese extrem klimatischen Bedingungen vorbereitet? Und dann hat er erzählt, dass sie in Berlin an der Charité sich eine sogenannte Hitzekammer aufgebaut haben. Hitzekammer heißt, sie haben sich mehrere Heizgeräte in einen relativ kleinen Raum gestellt, dazu ein Laufband und haben den Raum dann zum einen auf um die 30 Grad oder ich glaube sogar noch höher aufgeheizt. Und nicht nur das, sie haben noch feuchte Handtücher über die Luftauslässe gelegt, damit eine Luftfeuchtigkeit von 70% in dem Raum erreicht wird. Und so haben sie eben eine Woche lang unter ärztlicher Betreuung verschiedene Trainingseinheiten absolviert, um sich an dieses Niveau Hitze und auch Luftfeuchtigkeitsniveau in Doha anzupassen. Und er hat dann tatsächlich auch einen Effekt feststellen können. Also die erste Einheit in der Woche musste er abbrechen nach einer bestimmten Kilometerzahl. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie 12 Kilometer gehen wollten auf dem Laufband und nach 4 oder 5 mussten sie dann einen Cut machen. Und am Ende der Woche war tatsächlich schon eine Anpassung, ein Anpassungseffekt da. Also das war für mich auch ein sehr, sehr interessanter Einblick in den Ausdauerbereich. Und ich glaube, auch ähnlich wird es dieses Jahr 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio, weil auch da die klimatischen Bedingungen ähnlich sein werden. Also finden ja im Sommer statt. Japan hat auch eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Die Marathonläufe, die sind ein bisschen abseits von Tokio. Ich glaube, 800 Kilometer entfernt. Da sollen die Temperaturen nicht ganz so hoch sein wie in der Stadt, aber auch immer noch auf einem Niveau, was zu vergleichen ist mit dem in Doha.
Das extreme Wetterbedingungen wird wahrscheinlich auch der erste Marathon gewesen sein, der bei Nacht stattgefunden hat.
Oder soweit
die
ich ersten weiß,
ja. Ausdauerwettkämpfe, die bei Nacht stattgefunden ja. haben, habe ich auch noch nie. Frühmorgens ist ja normal.
Aber mitten in der Nacht mitten ist der schon. Nacht
ist neu. Wie hast du diesen Marathon-Weltrekordversuch mitgenommen im letzten Jahr? Es waren ja, wenn ich mich erinnere, 2 Versuche. Einmal auf der Formel 1-Rennstrecke.
Genau.
Und einmal war es noch
in Wien,
in der Stadt.
Genau, wo es dann auch funktioniert hat. Es ist ja kein offizieller Weltrekord. Nichtsdestotrotz ist er die Marathon-Distanz in unter 2 Stunden gelaufen. Und für mich war es einfach super interessant zu sehen, was da für eine Planung dahinter steckte, wer an Pacemakern damit dabei war. Die Ingebrigtsens, die weltbesten Mittelstreckenläufer, waren mit dabei. Es war ein Team von, ich glaube, 50 Leuten, die da mit involviert waren. Die sind auch wirklich in Formation gelaufen, dass der bestmögliche Windverhältnisse hatte. Und ja, es war super interessant zu sehen, was da tatsächlich machbar ist. Also auch wenn es kein offizieller Weltrekord ist.
Wegen den Pacemakern, das war der Hauptgrund, richtig?
Was denn der tatsächliche Grund war, kann ich nicht genau sagen.
Es waren einige Gründe ja. Ich habe ein bisschen recherchiert, einige Gründe waren es. Und einer der Hauptgründe ist wohl diese Pacemaker, also quasi verschiedene Leute, die gewisse Teile des Rennens begleiten, ja. Das es nicht erlaubt, die quasi frisch reinkommen, ja. Geschwindigkeit machen, das ist im offiziellen Wettkampf nicht erlaubt und somit zählt das nicht als offizieller Wettkampf und damit ist auch das Ergebnis kein offizieller Weltrekord.
Aber nichtsdestotrotz ist er den Marathon in unter 2 Stunden gelaufen. Also unglaublich beeindruckend.
Was jeder, ein Punkt, jeder kann auf YouTube mal eingeben, irgendwie, es ist Marathon, Weltrekordzeit, World Record Time, Treadmill, also quasi Englisch Laufband. Da gibt es dieses Video vom Boston Marathon, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben die so ein Laufband aufgebaut, um dieses Laufband rum Weichbodenmatten. Und dieses Laufband war auf die Geschwindigkeit des Weltrekords eingestellt. Und dann konnte man ja quasi, jeder, der diese Expo besucht hat, konnte dann mal auf dieses Laufband und konnte da mal versuchen für wenige Momente oder vielleicht sogar ein bisschen länger, diesen Marathon-Weltrekord-Zeit, diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und da war dann, wenn man das Video anschaut, du siehst dann halt quasi normale Personen, die das mal versuchen, da auf dem Laufband auch nur so ein bisschen zu laufen und es sieht aus, als würden sie sprinten und der ein oder andere macht dann auch den Abflug nach hinten auf die Weichbodenmatte, weil er im Endeffekt nicht imstande ist, diese Geschwindigkeit auch nur für kurze Zeit aufrechtzuerhalten.
Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass viele Leute Probleme haben, diese Durchschnittsgeschwindigkeit über diese Distanz auf einem Fahrrad durchzuhalten. Also ich wohne ja in Frankfurt und schaue mir auch jedes Jahr den Frankfurt-Marathon an und da sieht man dann tatsächlich auch live, was die Weltklasse-Läufer da für ein Tempo vorlegen, auch noch bei Kilometer 37, Kilometer 38 und das ist unglaublich beeindruckend. Also solch eine Leistung über so eine lange Zeit aufrechtzuerhalten. Und da habe ich den allergrößten Respekt vor.
Ich war vor einigen Jahren, plus minus 10 Jahre ist es her, eingeladen von einem Kunden zu dem Jubiläumsmarathon in Athen. Dann teilgenommen und das war dann auch so, das war das einzigste Mal, das erste und einzigste Mal, wo ich einen Marathon live mir angeschaut habe. Und einer der Punkte, die auch für mich hängen geblieben sind, diese Eleganz von Elite-Marathonläufern.
Ja.
Also wie, wenn man es im Fernsehen anschaut, das sieht ja relativ langsam aus. Das sieht aus, als würden die joggen. Wenn man es dann live sieht, die Geschwindigkeit, die sie drauf haben und diese Leichtigkeit, mit der sie diese Geschwindigkeit laufen, das war das, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Und ich war dann auch noch in Stundenabstand am Start und habe mir das angeschaut und es war wirklich so, von Stunde zu Stunde geht diese Eleganz flöten.
Ja.
Also dann hinten raus im Bereich von 5 Stunden, das war so das letzte Mal, dass ich dann das angeschaut habe, da ist so, da gucke ich mir das an und so mein Rücken und meine Hüfte fängt schon an leicht weh zu tun, allein
nur vom Hinschauen.
Zuschauen.
Ja, das ist richtig. Also man sieht einfach, wie ökonomisch diese Top-Läufer laufen können. Also das ist, glaube ich, neben der Ausdauer, die man da mitbringen muss, bestimmte, weiß ich nicht, Lungenvolumen oder Effektivität vom, weiß ich nicht, Herzen oder sowas, es ist auch einfach die Technik, die einfach dazu führt, dass jeder Schritt möglichst viel Energie einfach wieder abgibt und es einfach sauber aussieht beim Laufen. Das bringt eben auch nicht jeder mit.
Ja, der letztes Jahr hier Professor Dr. Dr. Dietmar Schmidt-Bleicher, der früher viel an der Uni Frankfurt gelehrt hat im Bereich Sportwissenschaften, der hat letztes Jahr hier 2 Seminare gegeben und einer der Punkte, einmal in Deutsch, einmal in Englisch, einer der Punkte, die er an beiden Seminaren gemacht hat, war, es gibt ja in Kenia eine relativ hohe Dichte an sehr, sehr guten Ausdauersportlern. Das Interessante ist, es gibt wohl über 70 verschiedene Stämme und nahezu alle der guten Läufer kommen aus einem Stamm. Und dort haben sie Untersuchungen gemacht und eine der Dinge, die sie herausgefunden haben, ist, dass die in untrainiertem Zustand schon ein VO2 Max von ca. 60 haben.
Wahnsinn.
Wenn man sich normale Statistiken und Literatur im Bereich Sportwissenschaft anschaut, ein erwachsener Mann hat im untrainierten Zustand einen VO2 Max von 30 bis 35.
Ja, ich hatte immer so 45, also.
Leistungssportniveau, auch Teamsport, je nachdem, was es für ein Teamsport ist, irgendwo zwischen 40 und 55.
Ja.
Auch dann gibt es natürlich die Beispiele aus dem Triathlon und so weiter, die im Bereich von 90 sind, in trainiertem Zustand. Und dieser eine Stamm in Kenia, die haben im Schnitt einen VO2 Max im untrainierten Zustand von 60.
Unglaublich.
Was natürlich dann schon so eine gewisse Grundlage schafft. Genetik spielt eine Rolle in jedem Sport und auch in der Leichtathletik. Wer die mechanische Grundlage nicht nur von Zellphysiologie her, wie der VO2 Max, quasi die Sauerstoffaufnahme, sondern natürlich auch von der Grundmechanik her, auch da gibt es genug Untersuchungen, Mitteldistanz und Langdistanz, wo wir im Endeffekt Personen haben, die 1,70 Meter sind plus minus, jedoch die Beinlänge haben von jemandem, der 1,85 ist.
Ja.
Das heißt, die relativ lange Beine im Verhältnis zum Torso haben, was natürlich deutlich einfacher macht, sich elastischer zu bewegen. Diese Grundeleganz von einem Ausdauersportler kommt ja viel von dieser Elastizität. Das ist quasi wie so ein Flummi, der über die Straße hüpft.
Genau.
Im Gegensatz dazu, lange Beine, kurzer Torso für sowas wie Gewichtheben.
Schwierig.
Auch für Schwimmer. Oder auch für Schwimmer. Die haben auch relativ lange Arme, relativ langen Torso, relativ kurze Beine. Gewichtheber ist die Ideallösung. Kurze Beine, kurze Arme. Und dann im Verhältnis den kürzestmöglichen Torso. Gewichtheben ist der kürzeste Weg.
Ja.
Mechanisch am effizientesten. So gibt es da gerade eine Leichtathletik, eine gewisse Grundkonstitution, je nachdem, ob ich jetzt Kurzdistanz, Langdistanz oder auch sowas wie für mich, der begeistert ist vom Krafttraining, ist natürlich die ganzen Wurfsportarten immer ein Riesenthema, ob jetzt Kugelstoßen, Hammerwurf, Diskus, weil dann ja schon ein oder andere Kraftpaket. Wie viele Gäste aus dem Wurfbereich hattest du schon?
Nico Kappel, der ist Kugelstoßer hier aus Stuttgart. Simon Bayer, auch aus dem Wurfbereich. Christina Schwanitz, die Folge, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon, sie kommt wahrscheinlich noch raus, wenn deine Folge online ist. Das sind die drei aus dem Wurfbereich, die ich bisher zu Gast hatte. Und aber auch das, was du eben angesprochen hast, das wollte ich nochmal kurz aufgreifen. Das ist auch, finde ich, das Schöne an der Leichtathletik, ist es für im Prinzip für jeden Typen was dabei. Also ich sag mal, jemand, der die körperlichen Voraussetzungen für den Wurfbereich hat, wird wahrscheinlich kein guter Marathonläufer. Und umgekehrt auch. Also ich sag mal, für jemanden Großen ist eine Teildisziplin dabei, für einen Kleinen, für jemanden, der eine kräftige Körperstatur hat, ist was dabei. Also diese Vielfalt finde ich halt auch sehr, sehr interessant.
Und auch die Vielfalt zum Anschauen.
Genau.
Das ist ja auch gerade, wenn WM ist und Olympia ist, auch bei mir, das ist im Endeffekt die einzige Zeit, wo ich es mir anschaue. Das ist natürlich auch die einzige Zeit, wo es im Fernsehen kommt.
Ja.
Während natürlich das 100-Meter-Finale grundsätzlich immer die größte Aufmerksamkeit bekommt. Ich gucke mir gern alles an, denn es ist auch so eine gewisse Bandbreite drin von Werfen ist interessant. Aber wenn ich mir mal welchen auch das Gehen anschaue, was wahrscheinlich, ne, das ist das eine Ende des Kontinuums, die kürzeste Disziplin ist der,
ja,
die Wurfdisziplinen und dann die längste Disziplin ist, was ist 50 Kilometer Gehen.
Genau.
Das dauert wie lang?
Oh, das.
6 Stunden, 7 Stunden?
Nein. 3 Stunden? Aber da muss ich vorsichtig sein, da habe ich nicht so das Fachwissen wie im Kurzsprint, aber es
ist verdammt lang.
Dürften keine 3 Stunden sein, die 50 Meter.
50 Kilometer?
50 Kilometer.
Sind die so viel? Ja, 42 Kilometer sind 2 Stunden 5 plus minus. Dann sind die so viel, ja.
Die Geher sind auch unglaublich schnell.
Ja, also, relativ schnell dann im Verhältnis. Ich habe jetzt einmal mal mit der Hälfte gerechnet, wenn wir dann bei 4-5 Stunden irgendwo rauskommen auf hohem Niveau, aber dann laufen die auch 15 Kilometer die Stunde im Schnitt.
Fast.
Müssen wir googeln.
Müssen wir nochmal genau nachschauen. Mal
googeln. Auf jeden Fall die längste Disziplin.
Ja.
Die langsamste und längste Disziplin. Auch definitiv für mich die Disziplin, die mich am wenigsten reizen würde.
Muss ich aber sagen, jetzt nach dem Interview mit Christopher Linke, finde ich das auch eine sehr, sehr interessante Disziplin, weil es da auch noch zum einen auch um Taktik geht und auch ein Rennen kurz vor Schluss beendet werden oder verloren werden kann. Also beim Marathon ist es so, wenn du 2 Kilometer vor Schluss 5 Minuten Vorsprung hast, dann wird dir der Sieg nur noch schwer genommen. Beim Gehen ist aber auch immer noch der Aspekt mit den Kampfrichtern sehr, sehr wichtig. Also wenn du erstmal eine Verwarnungskarte bekommst und die Referees dich im Blick haben, kann es immer noch passieren, wenn du eine falsche Technik hast, aus dem kompletten Rennen rausgezogen wirst. Und da kann es dann halt auch immer noch mal passieren, dass ein vermeintlicher Favorit kurz vor Schluss nicht mehr im Rennen ist. Also insofern hat das auch seinen Reiz.
Gibt es auch sowas wie Sprints am Ende?
Das weiß ich leider nicht genau.
Also was ich auch sehr gern anschaue, ist die Mitteldistanz, weil gerade da entscheidet sich ja meist erst so in den letzten 1,5 Runden und dann der Pulk bleibt zusammen und dann wer bricht aus und wer kann das Tempo halten.
Genau.
Macht es ja vom Anschauen, teilweise finde ich es fast noch interessanter als die 100 Meter.
Weil eben da auch viel, viel Taktik im Spiel ist und in den Rennen dann auch noch spontan entschieden wird, mache ich jetzt nochmal Druck, bleibe ich einfach in der Gruppe und das Ganze ist eben vom Anfang bis zum Ende wirklich immer sehr, sehr dynamisch.
Ich habe zu Anfang meiner Zeit als Krafttrainer habe ich viel mit Eisschnelllauf gearbeitet, unter anderem mit einer polnischen Eisschnellläuferin, die Europameisterin geworden ist über 3000 Meter und das war eine ganz nette Geschichte, denn sie ist Sprinterin. Sie ist eine der explosivsten Athletinnen, mit denen ich hier gearbeitet habe. Sie hatte auch im Olympischen Jahr Sochi, sie hat den schnellsten Start auf der Welt. Und sie hat die 3000 Meter Europameisterschaft gewonnen, indem sie direkt die erste Runde, sind gut 20 Runden auf Mais für die 3000 Kilometer, und sie hat direkt in der ersten Runde Vollgas gegeben und hat quasi eine Runde gemacht und hat sich wieder von hinten an diesen Pulk eingeordnet, sodass sie den Windschatten hat und dann war einfach nur für die restlichen 20 plus Runden war, okay, jetzt bloß nicht einbrechen.
Sehr, sehr guter Plan.
Und hat dann mit dieser Strategie, als ich die Ergebnisse gesehen habe, also sie war 500 Meter, ist die kürzeste Distanz im Schnelllauf, alles andere war für sie komplett uninteressant. Sie war einfach die erste halbe Runde, der Start war sie sogar mit Abstand die schnellste auf der Welt, also sie wirklich gut. Und dann hat sie 3000 Meter gewonnen und ich war dann auch so, als ich das Ergebnis gesehen habe, hat sie gesagt, hier ist strategisch gut gelöst, einfach direkt einmal Gas gegeben, hinten ran, Windschatten und dann bloß nicht sterben. Oder?
Da hat dann höchstwahrscheinlich auch niemand mit gerechnet. Und dann gibt es auch immer den oder die eine oder andere, die das Rennen dann erst vielleicht ein bisschen ruhiger angehen lässt. Und klar, wenn sie dann erstmal im Windschatten ist, macht es das Ganze deutlich leichter. Cool, cooles Ding.
Auch Mitteldistanz finde ich gerade deswegen im Laufen oder bei WM, Olympia hochinteressant. Jetzt sind noch wenige Monate bis Olympia. Wen in der deutschen Leichtathletik sollte man im Auge behalten?
Auf jeden Fall die Speerwerfer. Johannes Vetter, den Olympiasieger natürlich auch, Thomas Röhler, Das sind für mich alles Medaillenkandidaten, definitiv. Gesa Krause über die 3000 Meter Hindernis ist super fit. Dann Constanze Kulusserhalfen, jetzt vor kurzem erst wieder deutschen Rekord gelaufen in der Halle. Sie ist definitiv auch eine, auf die man aufmerksam sein sollte. Also da gibt es schon einige Athleten.
Deutsche Sprinter?
Da war es in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr dicht. Also jetzt auch in der Halle über die 60 Meter gibt es auch immer wieder den einen oder anderen, der für eine Überraschung gut ist. Und da freue ich mich am meisten über die Staffel oder auf die Staffelläufe. Und da weiß man einfach, dass die deutsche Staffel einfach fit ist, was die Wechsel angeht. Und ich sag mal, wenn die den Stab durchbringen, sind die immer für eine Überraschung gut. Und da schauen wir mal. Bei den Frauen natürlich Gina Lückenkämper, Tatjana Pinto, Lisa Meyer ist auch wieder nach ein, zwei Jahren, in denen sie keine Wettkämpfe machen konnte, mit sehr, sehr starken Zeiten zurück. Also das sind auch Athletinnen, auf die man gespannt sein darf.
Jetzt über die 60 Meter bei der Deutschen Meisterschaft in der Halle hat ja die Trainingsgruppe aus Leipzig sehr gut abgeschlossen. Mit Dennis Almas über 60 Meter,
genau,
und Gregor Traber über 60. Sind beide aus der Trainingsgruppe in Leipzig, zu denen ich gute Kontakte pflege und die ich ein bisschen unterstütze.
Über Sven Knipphals dann.
Über Sven Knipphals.
Ja.
Und da freue ich mich, dass da gerade in Leipzig eine relativ gute Trainingsgruppe entstanden ist mit einigen Sprintern, die sich da untereinander auch gut pushen und regelmäßig Höchstleistungen und neue persönliche Bestleistungen abrufen.
Deswegen, also jedes Jahr kommen da neue starke Athleten dazu. Julian Reuß, den deutschen Rekordhalter, den darf man nie vergessen. Auf den freue ich mich auch im Sommer, wenn es dann über die 100 Meter an den Start geht. Er war ja auch im Finale über die 60, hat da leider einen Fehlstart gemacht. Das gehört auch mit dazu.
Ist Usain Bolt auch schon passiert?
Ja, das ist ein Teil des Sprints und da darf man sich nicht demotivieren lassen. Deswegen, er wird auch im Sommer wieder einer der absoluten Top-Favoriten sein. Robin Areva, der Gewinner über die 200 Meter jetzt in der Halle, ist auch draußen immer sehr, sehr stark. Also es wird ein spannendes Jahr. Ich freue mich auf die Freiluftsaison und auf die Olympischen Spiele.
Wer sagst du, wer gewinnt die 100 Meter bei den Olympischen Spielen? Oder die Top 3? Was denkst du, wer sind die Top 3, die sich um den Titel?
Ich denke, über die 100 Meter wird es Christian Coleman. Also wenn er sich nicht verletzt, wird er da den Titel über die 100 Meter holen.
Seine schärfsten Konkurrenten?
Schwierig. Also auch im internationalen Sprint hat sich da in den letzten Jahren so viel getan. Bolt ist weg. Justin Gatlin, er läuft ja auch immer noch. Ich denke, er wird auch ein Medaillenkandidat sein. Und dann denke ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass noch ein junger Athlet, den man vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, da auch mitmischen kann im Finale über die 100 Meter. Weil das muss man sagen, da ist es schon deutlich enger geworden in den letzten Jahren. Und es gibt jetzt nicht mehr diesen einen Favoriten, den keiner mehr schlagen kann, sondern es ist super eng und man hat einen guten Start im Finale, ein Favorit hat einen kleinen Patzer drin und schon ist man auf dem Treppchen. Deswegen der dritte Platz bleibt eine Überraschung, sage ich mal.
Cool, ich freue mich. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfassen, Leichtathletik und Training. Du kennst die Leichtathletik-Seite aus aktiver Sicht, du warst selber erfolgreicher Sprinter. Du hast jetzt passiv einen sehr, sehr guten Einblick in die einzelnen Sprintmethoden und auch verschiedenen Trainingsansätze und Geschichten. Wenn du jetzt zurückdenkst und wenn du dich selbst vor 15 Jahren coachen würdest, was wären so drei Dinge, wo du sagen würdest, so, hey, Benjamin, pass auf, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, machen.
Punkt 1 wäre vielleicht etwas weniger trainieren, Klasse statt Masse noch ein bisschen mehr, auch mehr auf meinen Körper hören, dass ich vielleicht dann doch eher mal eine Pause mache, mehr auch in Richtung Ernährungsberatung schauen. Das ist auch meiner Meinung nach heute sehr, sehr wichtig und auch ein Bereich, der oft vernachlässigt wird, dass man, was man isst, wann isst man, ist auch so ein Punkt. dass eben in der die Regenerationszeit verkürzt wird oder auch die Muskulatur besser aufgebaut wird, dass ich mich darauf mehr konzentriere, weil da muss ich ehrlich sein, ich habe mich furchtbar ernährt.
Das Interessante ist, mein Punkt dazu immer, Usain Bolt hat 2 Packungen Chicken McNuggets gegessen an dem Tag, in dem der Weltrekord gelaufen ist.
Ja, ich weiß es nicht. Und
aber ich denke, hat er selber okay. Im Interview. Er wurde im Interview gefragt und hat gelacht und hat gesagt, ja, es ist so. Er isst wohl die ganzen Olympischen Spiele über konstant nur Chicken McNuggets. Da gab es dann die Hochrechnung, dass er wohl im Rahmen der Olympischen Spiele über 1000 Chicken McNuggets gegessen hat.
Die armen Hühnchen. Aber ich glaube, bei mir war das so ein Punkt, da denke ich, hätte ich mich auch noch mehr drauf konzentrieren sollen. Dann ein Sportpsychologe ist auch immer noch so ein Bereich, den sehr, sehr viele vernachlässigen. Auch ist oft auch noch so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, auch gerade ein 100-Meter-Sprint, der wird auch im Kopf gewonnen. Das geht darum, zu 100% konzentriert zu sein, sich nicht ablenken zu lassen. Und du brauchst absolutes Selbstbewusstsein, gerade in wichtigen Wettkämpfen. Und das ist einfach ein Bereich, wenn du Sport auf einem Top-Niveau abliefern willst, dann ist das eine Sache, die sollte mit in der gesamten Trainingsplanung dabei sein. Und das sind, glaube ich, so die 3 Pfeiler, die ich mir mit an die Hand geben würde. Also noch mehr auf das Training schauen, dass das passt. Ernährungsberatung und Mindset, also würde ich jetzt so zusammenfassen.
Gibt es in der deutschen Leichtathletik oder internationalen Leichtathletik schon viel so Mentaltraining, Mentalcoaching?
Mittlerweile gibt es das auch immer mehr. Und auch gerade die Top-Athleten nutzen Sportpsychologen oder sind, ich sag mal, vom Grund auf, von ihrem Mindset her so stark, dass die das tatsächlich nicht brauchen oder nur im geringen Maße, so wie der Kugelstoßer oder der Werfer, der einmal im Jahr in den Kraftraum geht und trotzdem 300 Kilo in der Kniebeuge macht. Also wenn man vom Mindset her, vom Grund auf schon auf so einem Niveau ist, dann ist das vielleicht ein Bereich, den man da vernachlässigen kann. Aber ansonsten, die wirklichen Top-Athleten nutzen sowas auch. Und das sind so die 3 Werkzeuge, die ich mir auch mit an die Hand geben würde.
Relaxed bleiben beim Wettkampf.
Ja, definitiv. Nicht mit dem Kopf durch die Wand.
Da gab es bei den letzten Olympischen Spielen ja Christoph Harting, der im Diskus die Goldmedaille gewonnen hat. Also ich war vor Rio Olympia in Kienbaum und habe da auch nebenan im Zimmer gewohnt und ich habe ihn als einen der entspanntesten und relaxesten Typen überhaupt kennengelernt, der auch so in den Wettkampf gegangen ist und dann da auch direkt Gold gewonnen hat.
So muss man da auch reingehen. Also gleiches Beispiel, Thomas Röhler, Olympiasieger 2016 in Rio, der Speerwerfer. Ich habe ihn eben auch gefragt, wie bist du an dem Tag, an dem du Olympiasieger geworden bist, in diesen Wettkampf reingegangen? Hast du dir gesagt, okay, heute hier geht es um die Olympischen Spiele, um die Goldmedaille oder wie bist du da dran gegangen? Und er hat gesagt, nein, ich bin im Prinzip ganz normal in diesen Wettkampf reingegangen. Ich habe nicht gesagt, heute sind die Olympischen Spiele, sondern okay, hey, es ist ein wichtiger Wettkampf und ich möchte einfach meine bestmögliche Leistung abrufen. Einfach cool.
Ja, aber da brechen auch viele Athleten, wenn sie anfangen von wegen, okay, das ist der wichtigste Wettkampf meines Lebens. Es ist im Endeffekt, ich habe jetzt plus minus 10 Jahre trainiert für diesen einen Tag und dann selber, es gibt ganz wenige, die diesen extra Druck brauchen, um zu glänzen. Und dann halt doch zu oft viele, die durch den Aufbau des Drucks dann im Endeffekt so ein bisschen über die Kurve der Spitzenleistung hinausschießen und dann.
Deswegen bin ich heute auch der Meinung, dass ein Sportpsychologe so wichtig ist. Weil was bringt es dir, wenn du körperlich auf dem absoluten Top-Niveau bist, in der Form deines Lebens und dann aber im entscheidenden Moment dein Kopf nicht mitspielt? Und du eigentlich weißt im Nachhinein, hey, wäre ich mal zu einem Sportpsychologen oder einem Trainer gegangen, der sich um mein Mindset kümmert, hätte ich diesen Patzer in der Situation nicht gemacht. Ich meine, das ist ein Teil, der relativ einfach umzusetzen ist. Warum sollte ich darauf verzichten? Also
ich denke, das ist ein sehr guter Schlusspunkt. War eine interessante, gute Stunde zum Thema Leichtathletik und Training. Hast du noch was zum Abschluss? In jedem Fall, wer sich für das Thema Leichtathletik mehr interessiert, der Mein Athlet, Mein wie Frankfurt am Main.
Genau.
Podcast ist eine gute Anlaufstelle und im Endeffekt aktuell die Anlaufstelle schlechthin für Infos rund um die Leichtathletik. Nicht nur was die Athleten angeht, sondern auch definitiv was das Training angeht. Da ist immer wieder verschiedene Trainer, die ein bisschen was zu ihrer Trainingsphilosophie erklären.
Definitiv. Genau. Deswegen wäre noch mein Schlusswort an deine Hörer. Wenn ihr eine Frage zur Leichtathletik habt, zum Leichtathletiktraining, sei es Sprint, Ausdauer oder auch Krafttraining, schreibt mir einfach. Ich baue sowas super gerne in meine Folgen ein. Ich habe guten Kontakt zu vielen Trainerinnen und Trainern und würde in die Richtung auch gerne mehr Folgen aufbauen, die sich einfach an den Interessen meiner Hörer orientieren. Also schreibt mir über Instagram, schreibt mir einfach eine Mail über Facebook. Ich bin im Prinzip auf allen sozialen Netzwerken oder über meine Internetseite. Ich nehme sowas gerne auf und baue das in meine Folgen mit ein.
Cool. Benjamin, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für deine Einladung, Wolfgang.